Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hier hört, zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hallo lieber
Hallo.
Bob, die Sonne scheint bei mir.
Das ist wundervoll, das zu hören. Ich sitze ja hier im Nebeltopf, gepriesen sei die Tageslichtlampe.
Und bei dir scheint keinerlei Sonne gerade?
Nee. Also ich habe die letztens schon mal kurz gesehen, war schön.
War schön gewesen.
Nee, ich habe tatsächlich, ich glaube, bei der letzten Demo kam die Sonne raus und es war, also jetzt nicht warm, aber zumindest gab es so eine Andeutung von Frühlingsgefühl. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht metaphorisch, ja, sondern ein Gefühl, als wenn der Frühling bald kommt. Das war wunderbar. Hör mal, Katja, hat eigentlich, weil du es gerade gesagt hast, hast du mal irgendwie eine Rückmeldung gekriegt, wann die Menschen den Familienrat hören? Zu welchen Zeiten oder so?
Ich weiß, dass die zu unterschiedlichsten Zeiten gehört werden. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, in den Pausen, auf dem Weg der Arbeit zurück in die Familie. Das sind so die Zeiten und abends bei der Einschlafbegleitung. Ah. Das weiß ich, dass da eben auch manchmal gehört wird. Und deswegen habe ich jetzt eben gerade so gesagt, guten Morgen, guten Tag und vielleicht auch guten Abend.
Ja, deshalb kam ich drauf. Ja.
Hörst du auch Podcasts eigentlich? Weil ich habe jetzt gerade so überlegt, wann ich höre. Also die Wege zur Arbeit sind relativ kurz in meiner Praxis und dann sitze ich auch so kurz nur im Auto. Aber was ich halt mache, ist tatsächlich, und wie gesagt, heute scheint bei mir die Sonne, dass ich dann eben mittags im Wald auch mal einen Podcast höre.
Ich höre auch Podcasts. Also ich höre aber zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Podcasts. Also beispielsweise hatte ich mal eine Zeit, habe ich wirklich täglich Apokalypse und Filterkaffee gehört, der Nachrichtenpodcast mit Micky Beisenherz und anderen. Dann gibt es manchmal so Phasen, da brauche ich ehrlich gesagt mal eine Nachrichtenpause. Wenn mich was ganz doll interessiert, dann höre ich unterschiedliche Podcasts zum selben Thema. Also dann höre ich mal Apokalypse und Filterkaffee, aber dann vielleicht auch den FAZ-Nachrichten-Podcast.
Schön. Und das sind dann unterschiedliche Zeiten. Also wenn du jetzt sagst, so was hörst du, muss ich sagen, dass ich ja immer, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber bestimmt, Matze höre.
Ja gut, also Matze höre ich natürlich auch. Ja klar.
Ja, also ja,
okay,
das finde ich
natürlich
halt immer
klar.
Toll.
Ja, logisch.
Ja, den muss ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Aber ansonsten tatsächlich höre ich auch manchmal bei Lanz und Precht rein. Also man hört ja auch nicht immer nur die Dinge, weil sie einen wahnsinnig interessieren, sondern weil man unterschiedliche Perspektiven auch hören möchte. Ja. So, aber schön, dass wir das geklärt haben.
Jetzt kommen wir mal zum Thema.
Dann tragen wir mal dazu bei, oder? Dass hier ein weiterer Podcast entsteht. Für wo auch immer, wann auch immer.
Ich habe überhaupt keine Überleitung. Vor allen Dingen an die Zuhörerin, an dich natürlich auch. Jedenfalls, Rea, die in Wirklichkeit anders heißt, schreibt: Liebe Katja, lieber Bob, vielen Dank für euren wirklich sehr hilfreichen Podcast, aus dem ich schon viel für unser Familienleben ziehen konnte. Unsere Familie besteht aus unseren beiden Kindern, dem 3,5 Jahre alten Carlo und seiner 7 Monate alten Schwester Fritzi. Aktuell bin ich sehr verunsichert, was den Einsatz von Belohnungen, Punkten, Anreizen und Co. bei unserem Sohn Carlo angeht, also dem 3,5-Jährigen. Ich lese aktuell ein Buch zum Thema Fit für die Schule, das hilfreiche Inspirationen gibt, gleichzeitig aber vorschlägt, die Kinder durch Anreize bzw. zur Hilfe im Haushalt oder zum selbstständigen Anziehen zu motivieren. Anreize sollen zum Beispiel der Zoobesuch sein. Auch beim Kindersport am Nachmittag werden Stempel fürs Mitmachen und Zusatzstempel für durch die Eltern angegebene Leistung wie Zimmer aufräumen vergeben. Zudem erhalte ich immer wieder Impulse durch Freunde oder Familie, es doch mal mit Stickern und Ähnlichem zu versuchen, damit sich unser Sohn zum Beispiel die Schuhe selbst anzieht. Meine Schwiegerfamilie arbeitet heute noch mit strikter Reglementierung der Medienzeiten bei gutem und schlechtem Verhalten meiner 12 und 17 Jahre alten Schwager. Ich versuche das nicht zu beurteilen, erhalte aber regelmäßig Kommentare der Schwiegereltern, es doch ähnlich zu machen oder dass uns die Autorität fehle. Bisher haben wir weitestgehend auf solche Belohnungen verzichtet. Ein kurzer Versuch zur Motivation mit Stickern endete zudem darin, dass diese viel interessanter als die Schuhe waren, um die es ja eigentlich ging. Es wäre aber schön, wenn unser Sohn endlich mehr Lust auf dasselbe Anziehen hätte. Er übt oder versucht nicht gern Dinge, die er noch nicht kann. Vielleicht hat er bereits in diesem jungen Alter Angst zu versagen und weigert sich von vornherein, meinte mal unsere Kinderärztin. Vielleicht ist das wirklich so. Ich glaube, ich war als Kind ebenfalls immer eher unsicher und bin es heute wohl auch noch, wie meine Frage zeigt. Ich weiß nach der Lektüre von Katjas Buch Kindheit ohne Strafen, dass sie Belohnungen sehr kritisch sieht. Sieht sie das ebenfalls bei den oben genannten Anreizen so? Die Belohnung würde er ja definitiv irgendwann erreichen, also keine Strafe durch ausbleibende Belohnung. Oder wäre es besser, auf die intrinsische Motivation zu vertrauen, die hoffentlich irgendwann bei ihm, zumindest was das Anziehen angeht, einsetzt? Was können wir als Eltern tun, um ihm mehr Selbstvertrauen beim Ausprobieren und Üben von schwierigen Dingen zu geben? Viele Grüße, Rea.
Ja, vielen Dank für diese auch wieder ganz inhaltsreiche E-Mail. Bob, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich für die Zuhörenden habe gerade in leichter Frustration, und zwar nicht in Bezug auf die Frage, sondern in Bezug auf das erste erwähnte Buch, meinen Kopf über meine Stuhllehne
gelegt. Das erste erwähnte Buch ist Fit für die Schule, hieß das, oder? Fit für die Schule. Das ist ja so deine Expertise, ne? Aber kannst du auf einer Metaebene das kurz einsortieren, bevor ich dann vielleicht auch zu den Punkten, die Rea schreibt, weil ich habe es auch ein bisschen sortiert schon im Zuhören, ein bisschen rüberfliege und dann auch nochmal konkret was sage?
Ja, ich versuche es sehr, sehr kurz zu machen. Es ist klar, dass die Wissenschaft sagt, dass Motivation zu egal was aus drei Dingen besteht. Aus sozialer Eingebundenheit, da sind wir bei der Verbindung, aus Autonomie und aus Kontrolle. Also wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann werden wir motiviert. Und auch wissenschaftlich belegt ist, dass Belohnungen, die direkt mit einem Sachverhalt verbunden werden, das Gegenteil von dem erzeugen können, was sie eigentlich wollen. Das trifft auf manche Belohnungen nicht zu, zum Beispiel auf eine Belohnung, die man bekommt, ohne dass man vorher weiß, dass man sie bekommt. Aber das ist ein sehr spezieller Fall. Also mit anderen Worten, in dem Fall hat es mich einfach sehr gewundert. Und ich nochmal, ich habe dieses Buch nicht gelesen und deshalb möchte ich das im Ganzen nicht beurteilen. Aber mich wundert, wenn ein solches System in irgendeiner Form gepriesen wird. Denn nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich möchte, dass das Kind das Zimmer aufräumt. Kann es durch 10 Euro für einmal aufräumen motiviert werden? Ich bin mir relativ sicher, ja. Aber der Punkt ist, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo man denkt, jetzt könnte es das doch alleine machen. Und wenn dann die 10 Euro fehlen, wird das nicht mehr so sein. Also was ist passiert? Die Motivation ist dadurch im Gegenteil eigentlich verdörrt.
Genau, die intrinsische Motivation ist dann eine extrinsische geworden.
Die ist dann eine extrinsische geworden. Das ist ja auch unter anderem einer der Gründe, warum ich Noten sehr kritisch sehe. Also so viel zu diesem Punkt, der mich deshalb irritiert hat, weil ich eigentlich dachte, dass wir grundsätzlich auch bei der Frage, was wir Kindern mitgeben, wenn sie in die Schule gehen, weiter wären.
Ja, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich bin ja auch immer wieder konfrontiert mit vielen interessanten Maßnahmen in Kita und in Schulen. Also, ich kenne das Buch nicht. Und ich finde auch das eigentlich ganz schön, dass Rea das hier so differenziert auch beschrieben hat, ne? Dass sie sagt, es gibt hilfreiche Inspirationen und gleichzeitig werden aber eben auch Hinweise gegeben, die aus der Verhaltenspädagogik kommen. Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel nicht genau weiß, warum ein Buch, was sich mit der Schule beschäftigt, dann in den Haushalt mit, also es ist ja ein sehr persönlicher Raum irgendwie, mit rein schwappt, aber das können wir jetzt hier vielleicht einfach außen vor lassen. Und gleichzeitig eben dieses Buch dann verhaltenspädagogische Maßnahmen vorschlägt. Ich finde das ganz interessant, dass es jetzt nicht mehr um Belohnungen geht oder sondern um Anreize. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie wenn wir statt Strafe Konsequenz sagen. Das klingt halt ein bisschen netter. Aber im Grunde ist es eben genau das, was du beschreibst, dass eben wir den Kindern eigentlich ein Misstrauen entgegenbringen, dass sie diese Dinge, die wir wichtig finden, nicht zu dem Zeitpunkt und nicht selbst tun, zu dem wir denken, dass sie es tun sollten und unter Umständen auch schon können. Ja, also ich möchte eigentlich gerne Reha ein bisschen bestärken und vielleicht auch nochmal sagen, ja, erstmal total gut, dass sie das Buch Kindheit ohne Strafen gelesen hat. Da ist sie sehr bewandert jetzt in den ganzen Mechanismen, die es gibt. Und da ist ja auch viel über die Belohnung. Und sie hat es ja auch geschrieben, dass sozusagen die Belohnung nicht wegfällt und es dadurch keine Strafe ist oder die strafende Mechanismus nicht ist. Und es bleibt aber eben trotzdem dieses Misstrauen da und auch die Versachlichung letztlich der Beziehung, wenn wir Kinder extrinsisch motivieren mit einem Sticker, um sich die Schuhe anzuziehen, ne, da, so dieses Misstrauen an die eigene Entwicklung, dein eigenes Autonomiebestreben ist nicht vorhanden zu dem Zeitpunkt, zu dem es eigentlich da sein sollte. Und dann, also dann gehe ich sozusagen in die Lösung, nämlich dass du dir die Schuhe selber anziehst über dieses Vehikel, dass ich es extrinsisch motiviere. Und da fehlt aber dieser Zwischenschritt, dem Kind auch einen Raum für Entwicklung zu geben und sich vielleicht auch damit zu beschäftigen, warum vielleicht Autonomie und Gestaltungsfreiheit an der Stelle nicht in Anspruch genommen wird. Mhm. Ja. Auch das gehört nämlich mit zur Autonomieentwicklung. Und der Junge ist ja 3,5. Auch das ist, wir haben in einer der letzten Folgen irgendwie ein Kind mit 2,5 oder 2 Jahren und 4 Monaten. Auch 3,5 ist einfach ein sehr, sehr junges Alter. Und die Idee, dass da ganz viele Dinge schon selbst und alleine stattfinden und dass das eben auch Dinge sind, die uns nutzen. Ja, also das ist der Satz ist mir Reha in Erinnerung geblieben. Es wäre schon schön, wenn unser Sohn endlich mehr Lust auf das selber Anziehen hätte. Also warum, wäre jetzt meine Frage. Also warum ist dir das so wichtig, dass er mehr Lust auf eine Pflicht hat, die ja letztlich auch dazu führt, dass er morgens das Haus verlassen muss oder einkaufen gehen soll, wie auch immer. Also die wir gar nicht mehr als Pflicht erleben, sondern als hilfreich, weil wir wissen, es ist draußen kalt oder wir kommen aus dem Schlafanzug und können uns anziehen und das begreifen als einen Akt der Autonomie und Gestaltung für den Tag, während ja für Kinder da ganz andere Dinge oft mit verbunden sind. Gerade auch, wenn wir das Gefühl haben und dabei uns sowas wie ein Druck dahinter ist, der muss das doch jetzt mal alleine können, der soll Lust haben. Also hab doch mal Lust auf etwas. Das ist ja schon schwierig, weil sich das in sich ja ein bisschen beißt. Ja, Lust kann ja nur in mir entstehen. Und wir können gucken, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo jemand anders auch eine Lust empfindet. Und Rea, da kannst du noch mal gucken, wie ist das denn? Also ist das eine Umgebung, wo man Lust bekommt, sich anzuziehen? Oder sind das eben auch Dinge nochmal wirklich konkret zu gucken, wann ist das denn so? Ist das morgens? Ist das in der Dunkelheit? Ist das kurz vor der Trennung, kurz vor dem Abschied? Und warum ist es dir so wichtig, dass er das macht?
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Kennt ihr das? Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, aber ihr habt trotzdem nichts zum Anziehen. Oder die Kids sind schon wieder aus ihren Sachen herausgewachsen. Dann wird es vielleicht Zeit für einen kleinen Frühjahrsputz oder zumindest etwas Veränderung. Mit Celpi wird das Ausmisten und nachhaltige Shoppen zum Kinderspiel. In dem Nummer 1 Secondhand Online-Shop aus Schweden findet ihr eine riesige Auswahl an qualitätsgeprüften Artikeln von Premium-Marken wie COS oder Ganni bis hin zu nachhaltiger Kinderkleidung, Spielzeug, Deko und viel mehr. Und falls etwas doch nicht passt oder gefällt, kann man es einfach innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Auch das Aussortieren von euren Sachen geht so einfach wie nie. Packt einfach alles in eine Celpi-Verkaufstasche, ab zur Post und Celpi übernimmt den Rest. Ihr spart euch also das Hin- und Herschieben mit Interessenten und euer Wohnzimmer wird nicht zur Postfiliale. Nachhaltig, unkompliziert und mit einem echten Mehrwert für die Umwelt. Wir haben natürlich auch einen Rabatt für euch. Mit dem Code FAMILIENRAT, alles groß geschrieben, spart ihr 15% auf euren ersten Einkauf. Ganz ohne Mindestbestellwert. Schaut einfach auf Celpi vorbei und lasst euch inspirieren. Aber beeilt euch, der Rabatt ist nur bis zum 13. April 2025 gültig. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Celpi für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter.
Ich habe eine kleine Vermutung, sage ich jetzt auch mal, weil Reha ist ja nicht hier, nämlich die Idee, und das kenne ich auch aus meiner Mutterschaft, dass man natürlich auch noch ein Baby hat. Ja, dass 7 Monate ist, dass unter Umständen viel am Körper ist und man hat nicht beide Hände frei und es ist ja oft auch morgens nicht unstressig, weil man hat wenig Zeit und das Anziehen ist dann ein kleiner Baustein. Aber es ist eben, auch das haben wir schon öfter hier mal gehabt, auch für die Kinder, ja, ein Abschied oft. Und wenn es kein Abschied ist, raus in die Welt, dann ist es auf jeden Fall ein Abschied von ich bleibe in der Wohnung. Also ich muss mich verabschieden, entweder vom Bett, weil ich muss mich anziehen in meine Kleidung, oder es ist ein Abschied von der Wohnung, vom Haus, weil ich muss rausgehen und muss mich warm machen, muss mir einen Mantel anziehen, eine Jacke, einen Anorak. Und das heißt, es hat immer auch irgendwie was mit Abschied und mit Abschiedsschmerz und mit einem Übergang zu tun. Mhm. Und in diesen Übergängen spielen Emotionen bei Kindern eine große Rolle. Und ich habe das mal versteckte Liebeserklärung genannt, wenn Kinder, wobei jetzt er ja erst 3,5 ist, das muss man ja auch sagen, ne? Aber ich kenne 6-Jährige, 7-Jährige, die sich sehr gerne umsorgen lassen beim Anziehen, die ohne Rücksicht auf Verluste der Eltern, die beschäftigt sind, an diesen Stellen einfach nochmal sowas wie eine emotionale Rückversicherung und nochmal so einen Schluck Liebe sich einfordern, indem sie eine Berührung bekommen, indem sie eine Umsorgung bekommen, indem sie das Gefühl haben, ich kann noch mal meiner Mama in die Augen blicken, ich krieg noch mal eine Umarmung, ich bekomme noch mal etwas, was ja hier auch das 7-jährige Baby die ganze Zeit bekommt, während der Große das Haus verlässt, so dass ich irgendwie denke, ja, vielleicht ist es sowas wie der Kaffee, den wir unserem Partner, unserer Partnerin ans Bett bringen oder an den Schreibtisch bringen oder so. Wir haben auch 2 Beine und 2 Hände und trotzdem ist es eine schöne Geste, wenn unser Gegenüber nicht sagt, du hol dir doch selbst einen Kaffee. Kannst ja selbst die Maschine bedienen. Ne? Also wäre schon schön, wenn du das jetzt auch endlich mal alleine machst und da Lust drauf hättest, anstatt diese Geste in den Mittelpunkt zu stellen und festzustellen, klar könnten wir das und gleichzeitig hat es eine andere Bedeutung, wenn dass jemand für mich tut. Da schwingt ganz viel mit rein. Du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Ich möchte dich sehen, ich möchte etwas für dich tun, ich möchte in Verbindung gehen. Und das, was wir eben unter Erwachsenen selbstverständlich als Liebe und als Zuneigung und Zuwendung dann interpretieren, das ist dann an diesen Stellen bei den Kindern eben oft sehr versachlicht. Der kann das, der muss das, der sollte das. Und das ist so mein erster Punkt für Reha, nochmal so zu gucken, an welchen Stellen ist ihr denn warum das so wichtig, dass er das selbst macht, dass er Lust darauf hat und könnte das nicht doch etwas auch in dieser Konstellation mit dem Baby etwas sein, wo sie vielleicht gestresst ist und sich das wünscht oder sich dann Sorgen macht, dass er das nicht lernt. Ne? Also ich bin mir ganz, ganz sicher, mit 40 wird er auf jeden Fall Lust haben, sich selbst anzuziehen. Also Lust vielleicht nicht, aber er wird's machen. Also sie wird mit 40 ihm nicht mehr die Schuhe binden müssen. Also da ein bisschen mehr Zeit zu geben und nochmal den Fokus ein bisschen zu verrücken auf dieses emotionale Miteinander eher und nochmal zu sehen, dass ja der Kleine, wir haben ihn jetzt hier Carlo genannt, dass Carlo eben gerade auf der Suche nach Verbindung ist und ja auch in einer Situation ist, wo eben ein Baby gekommen ist und wo sich ganz viel verändert für ihn und dass er eben Stellen sucht, wo er Körperkontakt machen kann, wo er sich umsorgen lassen kann, wo er nochmal eine emotionale Zuwendung bekommen kann, um sich wieder sicherer zu machen. Ja, sich zu verbinden.
Ja, das ist super und vor allen Dingen zeigt das in gewisser Weise auch diese Pole. Diejenigen, die damals, da ging es ums Schuhe zu binden bei der Folge, wo du über die versteckte Liebeserklärung gesprochen hast, die das mitgekriegt haben, die wissen auch, dass das für mich eine irre Erkenntnis war, weil die Perspektive weg von diesem rein funktionalen Akt zu einer ganz anderen Form hinkommt, nämlich zu einer Verbindungssuche, vielleicht sogar auch Sicherheit, aber vor allen Dingen Verbindung, das finde ich extrem wichtig. Und dann ist auf der anderen Seite dieses Belohnungssystem ja was wirklich diametral entgegengesetzt wird. Es führt ja eigentlich davon weg. Also man funktionalisiert es erst. Es geht einfach nur darum, dass du dich jetzt selber anziehen musst. Und damit du das tust, kriegst du irgendwie eine Belohnung. Das geht einfach in die komplett andere Richtung.
Ja, es wird sehr funktionalisiert. Und eben, ich habe vorhin gesagt, die Beziehung, etwas Hochemotionales wird eigentlich versachlicht.
Ja. Ich möchte an einer Stelle noch, das müssen wir nicht riesig groß aufmachen, aber noch sagen, da steht, er übt oder versucht nicht gern Dinge, die er noch nicht kann. Nur zwei Sachen dazu. Ich meine, er ist auch erst 3,5 und wir wissen, vielleicht auch durch die anderen Folgen, dass wir nicht alles kognitivieren können und dass wir Zeit lassen können und dass eine Entwicklung auch braucht. Aber was ich schön fand, dahin dieses Wörtchen noch, es gibt das sogenannte Growth Mindset von Carol Dweck. Caroline von St. Ange hat dann ein Buch zugemacht, dass dieses Wörtchen noch wichtig ist, in wenn es dann tatsächlich darum geht, etwas zu besprechen, zu sagen, du kannst es noch nicht. Du kannst es noch nicht, aber ich bestärke dich in der Anstrengung. Ganz wichtig übrigens in der Anstrengung, ich unterstütze dich und wenn du es nicht kannst, ist das dann auch in Ordnung. Ich gebe dir den Raum. Aber es geht nicht darum zu sagen, ich lobe dich für etwas, was du kannst, weil du sowieso talentiert oder nicht talentiert bist, sondern ich gebe dir den Raum, aber ich bestärke dich auch, indem ich sage, ja, noch kannst du das noch nicht. Aber das ist doch eine wunderbare Gelegenheit. Nochmal, der ist 3,5 und das ist jetzt rein kognitiv, aber wenn es auch weitergeht, finde ich diesen Punkt nochmal ganz wichtig.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich hänge noch so ein bisschen an Reha, die ja sagt, sie ist so verunsichert und auch nochmal ihren Schwager mit reingebracht hat. Ja, oder ihre Schwiegerfamilie, so rum. Ich will nochmal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Verunsicherung in Familien ganz stark durch Außen entsteht, also durch einen Druck unter Umständen, durch etwas, was man gelesen hat, dass man es so oder so machen soll, unter Umständen durch eine Institution, die eben auch aus anderen Gründen eben darauf angewiesen sich fühlt, dass die Kinder in eine vermeintliche Form von Selbstständigkeit kommen, also dass sie Dinge alleine und selbst machen sollen oder eben auch durch Familie, durch Eltern, Großeltern oder eben auch angeheiratete Familienteile, dass man da eben wahnsinnig unter Druck gerät und dann auf einmal so seine eigene Mitte verliert und diesen Druck dann irgendwie weitergibt an diese Situation in die Beziehung rein und dass dann eben ja auch im Grunde das in die intrinsische Liebe, das Liebevolle, was wir eigentlich haben, ja auch weggeht und extern auf einmal ersetzt wird. Also wir denken dann, im Sinne des Kindes müssen wir jetzt einem Erziehungsauftrag irgendwie nachkommen und wir müssen die Kinder dahin bringen, etwas zu tun, was eben uns suggeriert wird, was sie schon können müssen. So, das ist ja nicht unsere Idee erstmal, sondern wir kommen da auf die Idee und dieser Druck entsteht von außen. Anstatt bei uns zu bleiben und vielleicht zu spüren, da ist gerade eine ganze Menge an Entwicklung bei den Kindern. Da kommt die Autonomiephase auch hier wieder mit dazu. Diese ganzen Entwicklungen, ich will sie jetzt nicht wieder aufführen, aber die haben ja stark auch mit Autonomie zu tun. Und Autonomie ist nichts, was in unserem Sinne unter Umständen stattfindet, sondern Autonomie und Selbstwirksamkeit, Gestaltung hat etwas mit dem Willen und dem der Erfahrung, die das Kind macht, zu tun. Ja, und wenn das Kind, ich sage ich jetzt mal, also das ist auch was Reha noch mal gucken kann, an welchen Stellen entsteht denn eine Darf-Atmosphäre? Also wann darf er mitbestimmen? Wann darf Carlo mitgestalten? Ja, weil wenn er nur darf, wenn er soll, aber nie kann, wenn er will, ja, dann mag er vielleicht auch nicht, wenn er muss. So, das ist alles sehr verwoben miteinander mit bestimmten Dynamiken und Energien. Und ich finde da das sehr lohnend hinzuschauen, wie eine Atmosphäre gestaltet wird, weil da ja auch so ein bisschen, also es kommt auf jeden Fall Druck bei mir an und dieser Druck heißt irgendwie, du sollst dich alleine anziehen und das kann zu einer Irritation, also Carlo hört das, ne? Und es kann aber trotzdem zu einer Irritation führen und schon auch zu dem Grundbedürfnis, dass die Verbindung gerade irgendwie irritiert und dann die Sicherheit weggeht und dann könnte das sogar verstärkt nochmal auftreten, dass Kinder eben dann, das hört man ja auch manchmal, dass dann die älteren Geschwisterkinder auf einmal wieder so ein bisschen regressiver werden, auch nochmal die Flasche haben wollen oder sowas. Und die Entwicklungsschritte, die dann vielleicht andere Gleichaltrige, die in einer anderen Situation machen, eben ein bisschen später kommen oder auch wieder rückschrittlich sich anfühlen, ja. So, also das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es, glaube ich, etwas ist, womit Eltern sehr konfrontiert sind, dass es Druck von außen gibt. Und da finde ich es immer wieder gut, in der innere Mitte, in Ruhe reinzukommen, sich sein Kind anzugucken, Verbindung zu machen, Verbindung anzubieten und auch eben drüber zu fliegen und zu gucken, was ist da eigentlich los, warum bin ich da so unter Druck.
Ja. Und gleichzeitig auch bei sich selber zu bleiben und zu versuchen, die Einflüsse von anderen Erziehungsstilen, wenn sie eben nicht dem entsprechend, was man selber für richtig hält. Und das muss man ja sagen, Rea schreibt das hier hin, weil es sie interessiert, was du dazu zu sagen hast. Sie hat das Buch gelesen, Kindheit ohne Strafen. Es ist schwer manchmal, sich diesem Druck zu entziehen, der von außen an einen herangetragen wird, weil jemand sagt, wir machen das aber anders, du solltest das auch so machen. Aber dabei sich und dem eigenen Kind zu bleiben und eben über diesen Perspektivwechsel nachzudenken. Worum geht es denn eigentlich? Geht es um erwünschtes Verhalten oder geht es darum, Raum für Entwicklung zu geben? Das ist extrem wichtig.
Ja, ja. Und vielleicht ist jetzt Zeit für ein anderes Buch, Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, wo es auch nochmal ganz viel darum geht, Kinder in den Entwicklungsprozessen zu verstehen, zu begleiten, auch mit dem eigenen Druck umzugehen. Also da geht es ganz viel darum, wie können wir uns nochmal reflektieren. Da sind viele Übungen mit dabei. Vielleicht guckst du da nochmal rein. Zu dem Punkt, den du jetzt vorhin auch nochmal angesprochen hast, will ich auch nochmal sagen, er ist einfach noch sehr jung. Er ist noch sehr klein. Also diese Idee, dass wir Kinder unterstützen sollen, Selbstvertrauen beim Ausprobieren und Üben von schwierigen Dingen zu geben. Also ich will noch mal sagen, Üben hat ja was mit Technik zu tun. Also das ist ja auch sehr funktional. Kinder üben sich nicht in schwierigen Dingen, sondern sie begegnen und erfahren Herausforderungen. Und die Frage ist, wie sie dabei begleitet werden. Und da nochmal, ne, wenn sie da nicht das Gefühl haben, sie haben einen Raum um sich und sie können sich selbst entscheiden, Dinge zu tun. Also ich finde auch da nochmal den Perspektivwechsel für uns Eltern wichtig. Wie würde es mir gehen in einer Situation, wenn ich mich so angeschaut fühlen würde, wie ich mein Kind anschaue? Wenn mir jemand entgegentritt, bei dem ich die Gedanken lesen kann, die ich über mein Kind habe? Ja, und dann wirklich nochmal die Gedanken zu überprüfen und unter Umständen zu verändern. Im Sinne von, du schaffst das schon, wenn du das möchtest. Experiment hat was mit Begeisterung zu tun, mit Freude, mit Leichtigkeit. Also ausprobieren ist ja nichts anderes als zu experimentieren. Und wenn hier der 3,5-Jährige schon so ein Stückchen zurückgegangen ist und Rea das Gefühl hat, da gibt es wenige Selbstvertrauen, dann kann das sein, dass es einfach im Augenblick in der Entwicklungsphase so ist, dass er eher ein Stückchen zurückgeht, weil viel das andere im Vordergrund steht, oder dass er eben auch ein zurückhaltendes Kind eher ist, das können wir jetzt gar nicht sagen, oder dass eben auch durch diesen Druck von außen, durch Blicke, durch Auseinandersetzungen, vielleicht auch durch die Sticker, die dann irgendwie da auch ja sehr interessant sind, aber mit der Sache für ihn gar nicht so viel zu tun haben, dass da schon so eine Irritation da ist. Also dass irgendwie gespürt wird, er soll irgendwas tun, aber es ist gar nicht sein eigenes. Und auch da nochmal mehr in Ruhe reinzukommen. In Ruhe reinzukommen in dem Wissen, dass wir Menschen als Forscher und ja wirklich ganz neugierig auf die Welt kommen und die Dinge begreifen wollen, angreifen wollen. Wir wollen auf die Dinge zugehen. Und wenn uns jemand diesen Raum nimmt, in dem er sehr eng an uns dran ist und sozusagen uns da hinschiebt, mit was auch immer, mit Worten, mit Blicken, mit Energie, dann fällt uns das schwer, weil wir sind dann damit beschäftigt, den anderen wegzuhalten von uns und können uns gar nicht auf die Sache eigentlich einlassen. Ja? Und das finde ich nochmal so wichtig an der Stelle. Und schwierige Dinge ist ja jetzt eine Bewertung von uns Erwachsenen. Ne? Also schwierige Dinge für Carlo sind die vielleicht gar nicht so schwierig, sondern gerade nicht dran. Und wenn sie schwierig sind, dann, wenn wir schwierige Dinge haben, dann wäre es gut, wenn wir jemanden um uns haben, den wir auch ansprechen können und der uns hilft, diese schwierigen Dinge zu verstehen oder zu bewältigen. Und zwar in unserem Tempo. Kommt ein bisschen drauf an, auch worum es geht. Ja. Aber diese Idee, was er mit 3,5 Jahren jetzt üben muss, also üben, üben, üben und nochmal und nochmal und nochmal, das ist sehr versachlicht, sehr funktional. Und es geht eher um Erfahrungslernen, was im besten Falle von einer zugewandten, liebevollen, klaren Beziehung und Gestaltung des Raumes begleitet ist.
Katja Saalfrank, wie sie in wenigen Zeilen das Humboldtsche Bildungsideal umreißt. Ganz herzlichen Dank, Katja, für diese Folge. Ich freue mich auf die nächsten.
Oh, ich freue mich auch. Das war wieder sehr, sehr schön. Habt eine schöne Woche mit viel Sonne und euch da draußen auch alles Gute. Danke fürs Zuhören.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnügen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.